Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Herzlich willkommen bei unserem Care in Action Podcast. Wir dürfen heute zu Gast sein in einem sehr historischen Gebäude. Wir sind zu Gast bei Frau Generaldirektorin Dr. Johanna Rachinger in der Österreichischen Nationalbibliothek. Vielen Dank, dass wir bei Ihnen sein dürfen.
Sehr gerne.
Und bevor wir unser Gespräch starten, wie immer, stelle ich auch unseren heutigen Gast kurz vor. Frau Dr. Johanna Rachinger ist eine der renommiertesten Kulturmanagerinnen Österreichs. Seit 2001 ist sie Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek und prägt die Institution mit zukunftsweisenden Projekten wie der Digitalisierung, der Sammlung und vielem anderen. Nach einem Studium der Theaterwissenschaften und Germanistik und einer Promotion über das Wiener Volkstheater war sie in führenden Rollen in der Verlagsbranche tätig, bevor sie an die Spitze der Österreichischen Nationalbibliothek berufen wurde. Neben ihrer beruflichen Tätigkeit engagiert sie sich in zahlreichen wissenschaftlichen und kulturellen Gremien und wurde mehrfach dafür ausgezeichnet. Herzlich willkommen beim Care in Action Podcast, Frau Dr. Rachinger. Und ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass Sie auch schon seit 2001 Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek sind. Das ist ja auch schon einige Jahre. Und es ist eine sehr, sehr bedeutende Institution in Österreich. Und ich würde Sie jetzt gerne fragen, was war in dieser Laufbahn bis jetzt Ihre allergrößte Herausforderung, würden Sie sagen?
Ja, auch sehr herzlichen Dank für die Einladung. Ja, die Österreichische Nationalbibliothek, Sie haben es schon gesagt, ist eine sehr, sehr bedeutende Institution. Sie ist die größte wissenschaftliche Bibliothek Österreichs und eine der wertvollsten Bibliotheken weltweit. Und so ein großes Haus mit immerhin 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu leiten, bietet immer Herausforderungen. Ich habe viele gehabt und habe sie jetzt noch. Das ist auch gut so, denn wenn man etwas gestalten, wenn man etwas verändern will, wenn man sehr in die Zukunft schaut, dann hat man natürlich Herausforderungen anzunehmen. Ich weiß nicht, welche die größte war, aber ich würde sagen, eine der großen Herausforderungen war sicher unser großes Public-Private Partnership mit Google, dass wir 2012 gestartet haben. Wir haben mit Google eine Vereinbarung gemacht, dass sie unseren urheberrechtsfreien Buchbestand digitalisieren. Das Ziel war, 600.000 Bücher der Öffentlichkeit in digitaler Form zugänglich zu machen. Das läuft so gut, dieses Projekt, dass wir jetzt entschieden haben, dass wir jedes Jahr einen weiteren urheberrechtsfreien Bestand digitalisieren, also mit Google weitermachen. Warum aber war es eine Herausforderung, gar nicht so sehr das Zusammenkommen mit Google, sondern auch die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass das ein wichtiges und ein gutes Projekt ist. Da gab es zu Beginn schon auch Kritik von verschiedensten Bereichen, die gemeint haben, wir würden unseren kulturellen Schatz an Google verscherbeln. Das alles ist nicht so, denn ich finde, man kann vieles verschwenden, man kann Geld verschwenden und viele andere Dinge, aber Wissen soll man verschwenden. Wissen soll allen Menschen weltweit möglichst einfach und möglichst rasch zugänglich gemacht werden. Und durch dieses Projekt mit Google haben wir einfach einen Schritt getan Richtung Demokratisierung des Wissens, also wirklich viele Menschen teilhaben zu lassen. Und heute ist das auch überhaupt keiner Kritik mehr ausgesetzt. Mittlerweile sind alle begeistert. Wir haben viele Forscherinnen und Forscher international, die auf unsere Bestände zugreifen und froh und dankbar sind, dass sie eben das auf diese einfache Weise machen können.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie es begonnen hat. Und das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich gerne Sie als Gast in unserem Podcast haben wollte. Denn das Wissen wirklich zu demokratisieren, das ist auch einer der ganz großen Themen in der Bildungsarbeit von CARE, die ja weltweit stattfindet. Aber gehen wir noch einmal zurück ins Jahr 2012. Damals war ja wirklich noch eine andere Zeit als heute, was die Digitalisierung auch betrifft. Und ist es nicht vielleicht so, auch als gelernte Österreicherin, dass man am Anfang einmal prinzipiell es schwierig hat mit einem neuen großen Projekt? Weil eigentlich sollte man sich ja denken, die Idee ist ja wirklich gut, dass man anfängt, gerade in seinem alten Buchbestand Dinge zu digitalisieren. Man schützt ja damit auch die Bücher und Kunstwerke, wenn sie auch in digitaler Form genutzt werden. Das können viel mehr Menschen sehen als vorher. Also was war da, außer dass man einen Misstrauen gegen den amerikanischen Konzern hatte, ich glaube, das gibt es auch bis heute noch, was waren noch Gegenstimmen und warum war man da zögerlich?
Ich kann jetzt nicht genau in die Gedanken derer hineinblicken, die hier eben Kritik geübt haben, aber Sie haben es ja schon gesagt, ich denke, es war schon auch diese Vorstellung, dass dieses Wissen der österreichischen Nationalbibliothek, das, was uns gehört, ja, so ungefähr, uns Österreicherinnen und Österreichern, dass man das plötzlich an einen amerikanischen Konzern weitergibt. Das hat bei manchen, glaube ich, Unbehagen ausgelöst. Ich selbst habe das, weil Sie auch von Schwierigkeiten gesprochen haben, ich habe dieses Projekt nie als schwierig empfunden. Mhm. Denn das ist etwas, was wir in unserem täglichen Business immer wieder machen, dass wir mit Partnerinnen, mit Partnern zusammengehen, dass wir Verträge verhandeln. Die Vertragsverhandlungen mit Google waren sicher herausfordernd. Deshalb vor allem, weil wir als Österreichische Nationalbibliothek einen für uns guten Vertrag abschließen mussten. Das war natürlich klar. Wir mussten schauen, dass die Qualität der Digitalisate stimmt, dass wir die Digitalisate auch über unsere Website zeigen können, dass wir sie an Europäer, einer europäischen Archiv weitergeben können. All das ist gelungen und das machen wir auch. Und das war eigentlich die Herausforderung. Aber ansonsten, die ganze Logistik, der Ablauf läuft, verzeihen Sie den Ausdruck, wie geschmiert.
Ja, das ist wirklich ein großartiges Projekt. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch für Google spannend war, das zu machen. Haben Sie damals, darf ich Sie fragen, hat die Österreichische Nationalbibliothek Google kontaktiert und gesagt, wir interessieren uns dafür, oder sind die auf Sie zugekommen?
Wir haben damals gesehen, dass Google mit amerikanischen Bibliotheken, auch mit großen Universitätsbibliotheken wie Harvard, Stanford etc. schon solche Projekte aufgesetzt hat. Und wir waren die erste Nationalbibliothek weltweit, die mit Google so einen Vertrag gemacht hat. Und wir sind damals auf Google zugekommen. Wir waren auch in den USA, haben auch Gespräche geführt mit diesen Universitätsbibliotheken, weil wir wissen wollten, wie sind die Verträge aufgesetzt. Aber die sind natürlich alle einer Vertraulichkeit unterzogen. Da haben wir nicht sehr viel erfahren, aber doch ein bisschen etwas. Und dann sind wir auf Google zugegangen. Und Google war höchst interessiert, einfach auch deshalb, weil die Österreichische Nationalbibliothek eine ganz besondere Bibliothek ist, auch was die Bestände betrifft. Wir haben ja nicht nur deutschsprachige Literatur, sondern dadurch, dass das früher die Hofbibliothek des habsburgischen Herrscherhauses war, die Habsburger einen Vielvölkerstaat beherrscht haben, sind ganz viele Sprachen bei uns. Und das war auch so interessant, diese Vielfältigkeit eben auch abzubilden.
Das klingt ein ganz kleines bisschen so wie die Situation, die wir auch bei CARE haben, weil das größte CARE weltweit ist bis heute in den Vereinigten Staaten, CARE USA. Dort wurden auch vor 80 Jahren die CARE-Pakete ins Leben gerufen. Und CARE USA hat eine große strategische Partnerschaft mit Microsoft, die arbeiten mit Google zusammen. Also ich bin immer ganz neidisch, wenn ich sehe, was dort alles möglich ist, weil es lässt sich dann doch nicht so leicht 1:1 zum Beispiel auf Österreich oder auf ein europäisches Land übertragen. Und wir kommen dann noch dazu, aber was wir zusehends sehen, und es ist ja auch richtig, dass wir unsere Daten schützen und das ja aufpassen und regulieren, aber das ist das, wo sich dann am meisten spießt, dass man die ganzen Regulatorien, die europäischen Regulatorien einhält und gleichzeitig der potenzielle amerikanische Partner nicht auf dem Weg die Lust verliert, weil das dort natürlich schon großzügiger alles gehandhabt wird. Also da würde ich aus meinem Bereich eigentlich die größte Herausforderung sehen. CARE beschäftigt sich in seiner Arbeit und besonders in seiner Bildungsarbeit mit einem sehr großen Schwerpunkt auf Mädchen und Frauen. Wenn Sie jetzt Ihre Besucherinnen anschauen, es gibt ja zwei große Besucherströme, oder? Das eine ist die, war zu meiner Zeit zumindest so, die studentische Seite, die in den Lesesaal kommen, um dort nicht nur Bücher auszuborgen, sondern auch um zu lernen und zu lesen. Und der andere Teil ist der, den musealen Teil besucht. Sehen Sie da irgendwie, hat sich da was geändert in den letzten Jahren? kommen mehr Mädchen und Frauen oder ist das total gemischt Ihrer Beobachtung nach?
Wenn ich mir unsere Lesesäle anschaue, wo wir täglich an die 800 Besucherinnen und Besucher, Leserinnen und Leser haben, dann zeigt sich uns, dass wir sicher 2/3 dieser Leserinnen und Leser sind Studierende. Das ist gemischt. Das sind Männer wie Frauen, vielleicht ein kleiner Frauenüberhang. Wir stellen das nicht statistisch fest, aber das könnte man sagen, weil mehr Frauen studieren als Männer. Wir haben, glaube ich, auch im geisteswissenschaftlichen Bereich mehr weibliche Studierende als männliche. Aber Tatsache ist auf jeden Fall, dass wir feststellen, dass wir, obwohl wir schon so vieles digitalisiert haben, wir haben ja auch ein großes Zeitungsdigitalisierungsprojekt, viele Fotografien, Plakate, Flugblätter und vieles andere schon digitalisiert, dass wir, obwohl wir schon so viel digitalisiert haben, zunehmende Leserinnen und Leserzahlen haben. Und das ist insofern interessant, als, glaube ich, Menschen so etwas suchen wie dritte Orte. Das kann ein Kaffeehaus sein, aber eben auch eine Bibliothek, um auch dieser Einsamkeit des Lernens, des wissenschaftlichen Arbeitens zu Hause zu entfliehen und an Orte zu gehen, wo sie zwar in Ruhe arbeiten können, aber doch unter Menschen sind. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, warum Bibliotheken auch als physische Institutionen, obwohl wir uns virtuell auch schon sehr stark aufgestellt haben, auch weiterhin und auch in Zukunft bestehen werden, weil diese Sehnsucht einfach da ist. Aber auch, um auf Ihre Frage zurückzukommen, wir machen ganz viele Angebote, auch Vermittlungsangebote in unseren musealen Bereichen, wo Männer wie Frauen kommen, aber wo wir uns auch nicht nur auf Schülerinnen und Schüler konzentrieren, auf kleinere Kinder, sondern wo wir auch viel machen mit sonderpädagogischen Einrichtungen, wo wir sind auch bei diesem Projekt Hunger auf Kunst und Kultur, wo Menschen eben, die sozial nicht so gut gestellt sind, kostenfrei zu uns kommen können und wo wir auch Projekte aufstellen für Migrantinnen und Migranten, dass die eben auch mit unserem Haus bekannt werden, dass sie diese Schwellenangst überwinden. Und da machen wir sehr, sehr viel. Um noch einmal auf den Lesebereich zurückzukommen, wir haben vor 2 Jahren ein Center für Informations- und Medienkompetenz eingerichtet, weil wir uns auch strategisch als Teaching Library positionieren wollen und das auch schon tun jetzt. Und dort geht es darum, und das betrifft alle, bei uns können alle kommen. Ja, jeder kann kommen, der eine Jahreskarte besitzt und oder eine Tageskarte. Und wo es uns einfach auch darum geht, Trainings anzubieten, dass die, die das annehmen, zum Beispiel auch lernen, wie man richtige News von Fake News unterscheiden kann. Wir bieten jetzt Trainings an im Bereich künstliche Intelligenz oder auch, wie man sich in diesem Wust an Daten und Informationen, die wir hier im Haus haben, zurechtfindet auf unserer Website, in unseren Katalogen, in unseren Datenbanken. Und da ja, das sind Frauen wie Männer, aber wir öffnen dieses Haus für alle. Das ist uns so wichtig, ja. Wir wollen diese Schwellenängste, die es früher sicher stärker gegeben hat als heute, aber auch heute teilweise noch da sind, wirklich abbauen. Und die Digitalisierung, also diese Seminare sind übrigens sowohl vor Ort werden die angeboten, als auch hybrid oder auch nur online. Wichtig ist aber, und ich glaube, da ist CARE ja auch sehr aktiv, weil sie sehr international tätig sind, dass Frauen, und viele Frauen und Mädchen haben das in vielen Ländern nicht, einen Zugang zu diesen digitalen Angeboten haben, einen Zugang zum Internet. Das ist die Grundvoraussetzung, denn man kann unsere Bücher zu jeder Tages- und Nachtzeit, wenn man einen Internetzugang hat, lesen. Man kann diese Trainings kostenfrei mitmachen. Und dieser Zugang, das ist, glaube ich, eine wesentliche Voraussetzung.
Da sprechen Sie wirklich eine Basisvoraussetzung an und in der gesamten Entwicklungszusammenarbeit gibt es da eine große Veränderung, denn man hat bis vor einigen Jahren dafür hart gearbeitet, dass überhaupt ein gewisser Grad an Alphabetisierung, der Zugang dafür geschaffen wurde. Und wenn wir jetzt sagen, das hat zwar zugenommen, ist aber immer noch nicht weltweit so, dass alle Menschen wirklich alphabetisiert sind. Wir wissen aus Studien, dass sehr viele Menschen sagen, ich bin alphabetisiert, weil sie einen Namen schreiben können oder irgendwann einmal 2-3 Jahre die Schule besucht haben. Aber de facto ist das eine Kulturtechnik, die man verlernt, wenn man sie nicht regelmäßig zur Anwendung bringt. Das ist das eine. Und das, womit wir jetzt ganz massiv, und das gilt nicht nur für Mädchen und Frauen, aber besonders für die, und CARE arbeitet auch für alle, aber wir haben einen besonderen Schwerpunkt auf die Förderung von Mädchen und Frauen, ist jetzt natürlich, dass man digitale Tools ebenso als Kulturfähigkeiten und Werkzeuge begreifen und lernen muss, wie das andere. Und wenn jetzt beides gleichzeitig teilweise stattfindet oder nur bruchstückhaft vorhanden ist, spricht man jetzt in der ganzen Entwicklungszusammenarbeit also schon davon, dass wird der nächste große globale Divide wird sein, dass man Digital Literacy also wirklich, wirklich braucht, was natürlich auch ganz andere Kostenstrukturen erfordert und dass man das vor allem Menschen zugänglich macht, die unterprivilegiert sind in den jeweiligen Ländern. Weil für die, die in Ländern wie Bangladesch oder Indien oder all die Länder, in denen wir arbeiten, auch in Afrika, über 80 Länder weltweit, gibt es ja überall Menschen, die gut ausgestattet sind, sehr wenige, die Zugang zu allem haben. Und auch wenn es in vielen Ländern keine große Bibliothek gibt, dann kann man sich Zugang zu Büchern zumindest im Idealfall verschaffen oder zu Bildung im Ausland. Aber das Gros der Menschen hat dieses Privileg also nicht. Und von Demokratisierung des Wissens zu sprechen und von gelebter Anwendung von Kulturtechniken, das braucht dann schon mehr als nur der Zugang. Also das braucht dann auch wirklich die Ermunterung und eine wirklich gute Ausbildung. Ich meine, ich habe in den vielen Jahren, die ich tätig bin, gelernt, dass Ausbildung nicht alles ist, aber es ist sehr, sehr viel. Das ist der Grundstock, würden Sie das auch sagen, für alles, was man tun will in Wirklichkeit.
Na, selbstverständlich. Also ich meine, wir sehen das ja auch in unserem Land, wenn wir wieder zurückkommen. Wir haben viele Schulabbrecherinnen und Schulabbrecher. Das ist eine Einbahnstraße in die Arbeitslosigkeit. Also das Schulbildung, Ausbildung, Weiterbildung, lebenslanges Lernen, das ist heute so wichtig in allen Bereichen. Weil auch wir, die wir hier zum Beispiel an der Österreichischen Nationalbibliothek arbeiten. Wir müssen uns ständig weiterbilden. Wir leben in so einer unglaublich dynamischen Zeit, vor allem auch was die modernen Informationstechnologien betrifft. Wenn ich jetzt eben auch an die Herausforderungen der künstlichen Intelligenz denke, die uns besonders auch herausfordert und wo wir vieles auch machen können in dem Bereich. Aber dazu braucht es auch, und das setzen wir zum Beispiel nächstes Jahr um bei uns, eine wirklich groß angelegte Aus- und Weiterbildungsoffensive für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weil da natürlich auch das Bedürfnis erstens einmal da ist, da mehr zu wissen und zu lernen. Und auf der anderen Seite aber auch wir als Unternehmen sagen, das ist ganz wichtig, weil da wollen wir uns ja breit aufstellen in den nächsten Jahrzehnten und da müssen wir auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen und was anbieten.
Das ist ganz entscheidend. Wir haben vorher gesprochen, Sie haben natürlich viel mehr Mitarbeiter als CARE Österreich. Sie haben fast 400 oder 400. Wir haben fast 50 und wir sind bereits in der Ausbildungsoffensive, was die künstliche Intelligenz betrifft, weil auch ich habe gesehen, das wird hier und dort so learning by doing, aber man braucht schon einen gesamtheitlicheren Approach. Man muss auch das ordentlich lernen und wir sind noch einmal in Europa und wir müssen sehr wohl die ganzen gesetzlichen Bestimmungen auch einhalten und allein dafür brauchen unsere Kollegen und Kolleginnen also wirklich ein gutes Training, um auch zu lernen, was kann es, weil auch in dem Bereich finde ich, und natürlich hat es große Schattenseiten auch, aber es hat auch enormes Potenzial und vielleicht ist mein Eindruck falsch, aber wir tendieren schon im Allgemeinen dazu, immer nur die Nachteile nach vorne zu stellen, bevor überhaupt noch ein Großteil der Bevölkerung sich mit den positiven Seiten auch nur auseinandersetzen konnte. Täuscht mich das oder sehen Sie das auch so?
Naja, wir sehen den Einsatz von künstlicher Intelligenz jetzt nicht nur positiv, sondern wir sehen schon auch, dass man mit künstlicher Intelligenz auch Schindluder treiben kann. Und das muss man sehr genau sich anschauen. Und deshalb haben wir eine Policy für uns erarbeitet, für uns als Österreichische Nationalbibliothek. Das ist eine Art Leitbild, wie wir mit künstlicher Intelligenz umgehen wollen, wie wir ethische Fragen, soziale Fragen, ökologische Fragen auch mitdenken beim Einsatz von künstlicher Intelligenz. Das ist uns sehr wichtig. Wir sind eine Institution, die, glaube ich, ein gutes Image hat und wo die Menschen auch in diesem Land sich erwarten, wenn ich die Nationalbibliothek benutze, wenn ich dort mit wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern spreche, wenn ich dort Informationen bekomme, wenn ich Auskünfte bekomme, dann kann ich davon ausgehen, dass das richtig ist und dass der bestmögliche Weg mir gezeigt wird, ja, weil wir hier eine Verantwortung haben. Und das wollen wir bei der künstlichen Intelligenz genauso machen. Mhm. Also da muss man schon sehr vorsichtig auch sein, wie setzt man sie ein, wie macht man das. Und ich meine, wir können natürlich künstliche Intelligenz in vielen Bereichen einsetzen, wenn ich denke an die automatisierte Katalogisierung von Büchern. Wir kriegen täglich riesige Mengen an Zeitungen, Zeitschriften, Büchern herein. Und das würde uns natürlich enorm helfen, hier das automatisiert zu machen. Da laufen bei uns schon Projekte und das machen wir auch. Dann automatisierte Bilderkennungen. Wir haben das größte Fotoarchiv Österreichs. Ja. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und aber wie gesagt, man muss immer schauen, wo ist die künstliche Intelligenz ein sinnvolles Werkzeug und wo bleibt der Mensch noch ein wesentlicher Faktor oder wo ersetzt künstliche Intelligenz auch das Menschliche. Zum Beispiel, wenn man einen Roman schreibt. Ja, natürlich kann heute, können Sie über ChatGPT oder Copilot einen Roman schreiben. Sie können Lyrik verfassen. Die Sorge könnte schon sein, oder man muss es zumindest thematisieren, geht menschliche Kreativität dadurch verloren? Kriegen wir dann eine Art homogene Literatur? Mhm. Also eine Autorin kann durchaus künstliche Intelligenz zu Hilfe nehmen, wenn man zum Beispiel, stellen wir das halt so vor, ich bin keine Autorin, aber vor einem leeren Blatt sitzt, das ist ja immer das Bild und es fällt einem nichts ein, dann kann man vielleicht einmal zu dem Thema was, und das kann man dann als Werkzeug nutzen. Aber ich meine, dass diese menschliche Kreativität doch noch hoffentlich auch weiterhin sehr wichtig sein wird. Der Direktor unseres Literaturarchivs, mit dem ich mich über dieses Thema auch unterhalten habe, der hat dann gesagt, ohne Shakespeare und ohne Kafka gäbe es kein Netflix. Das heißt, all diese Dinge greifen ja, all diese modernen Sachen greifen ja auf Literatur zurück, auf Autorinnen und Autoren, die irgendwann einmal das geschrieben haben.
Genau, die Algorithmen werden ja trainiert mit dem Wissen der Welt, wo man ja auch große urheberrechtliche Verfahren auch in den Vereinigten
Staaten. Das sind zum Beispiel auch die Herausforderungen, die noch auf uns zukommen werden bei der künstlichen Intelligenz.
Sehen wir auch in den Vereinigten Staaten, dass es da Urheberrechtsverfahren unter anderem von der New York Times gibt, weil alles hat schon mal ein Mensch gedacht, geschrieben und komponiert, womit diese Algorithmen gefüttert werden. Aber jetzt natürlich bieten sich auch vielleicht neuen Künstlern und Künstlerinnen. Wir haben eine Kooperation mit Ars Electronica und da gibt es auch wirklich fantastische digitale Kunstwerke. Also ich glaube, auch das demokratisiert vielleicht ein bisschen auch den Zugang zur Kunstwelt und zu dem, wie ich mich ausdrücken kann. Natürlich gibt es die Gefahr, dass wir dann nur mehr vorgefertigte vielleicht Romane bekommen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, auch heute schreiben nicht alle Menschen fantastische Romane. Wenn man jetzt anschaut auf den Buchmessen, es gibt wahnsinnig viele Dinge, es gibt tolle Sachen, aber es gibt auch vieles, was man wirklich so zwischendurch liest und gleich wieder vergisst, oder?
Geht's natürlich, nein, ich gebe Ihnen vollkommen recht. Ich glaube, man muss sich nur gut überlegen, wo setze ich sie ein, und man soll nicht alles glauben, was einem die künstliche Intelligenz an Texten ausspuckt. Also einfach dieses Kontrollierende und dieses selber noch Nachdenken über etwas, das, glaube ich, ist schon sehr wichtig. Aber ich habe zum Beispiel Beispiele gesehen aus dem Bereich der Medizin, aus dem Bereich der Pflege mit Robotern. Das sind natürlich fantastische Entwicklungen, die uns sicher, wenn wir heute von einem Pflegenotstand sprechen, die sicher in Zukunft auch hier Lösungen bringen können.
Und das ist vielleicht auch der Grund, es ging zumindest so, dass wir beide da jetzt zwar vorsichtig sind, aber natürlich auch wirklich die positiven Seiten sehen und man braucht qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, um die Tools sinnstiftend zu nutzen. Weil wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, dann hilft mir selbst ChatGPT relativ wenig. Also das Prompten wird eine eigene Wissenschaft werden in den nächsten Jahren. Und das kann man halt auch nur, wenn man eine fundierte Ausbildung hat. So, jetzt möchte ich Sie natürlich fragen, wenn ich heute schon die Gelegenheit habe, mit Ihnen zu plaudern. Die Kulturtechnik des Lesens, das ist ja schon lang, bevor die künstliche Intelligenz so eine Breitenwirkung erreicht hat, hat man immer wieder davon gehört, naja, es wird weniger gelesen, die Bücher werden nicht mehr so attraktiv. Eigentlich stimmt's nicht, oder?
Ich denke nicht, dass heute weniger gelesen wird als früher. Ich denke, es ist so, dass wir zum Teil anders lesen. Wir lesen vielleicht nicht mehr nur Bücher, sondern wir lesen sehr viel online. Junge Menschen gehen sehr stark ins Internet, wenn sie nicht lesen können. Da gibt es auch nicht nur Bilder, also wenn man Texte nicht lesen kann, wenn man des Lesens nicht fähig ist, dann kann man da auch keinen Gewinn daraus ziehen. Also es wird gelesen. Ich glaube, der Buchhandel hat Zuwächse wieder.
Das war schon mal schlecht.
Aber ich habe mich erst kürzlich mit einem Buchhändler unterhalten. Also das läuft eigentlich wieder ganz gut. Und wenn Sie heute in einer Straßenbahn fahren, dann lesen Menschen kaum mehr physische Bücher. Das ist richtig. Das, was uns noch in meiner Generation noch sehr vertraut ist, oder eine Zeitung, sondern die schauen halt alle aufs Handy. Aber ich mache das auch und ich lese halt dann meine Zeitung online oder suche mir halt die kurze Info schnell raus. Und das passiert heute einfach online. Und das ist aber auch Lesen. Ja.
Stimmt, Lesen ist ja nicht nur, ich halte ein Buch in der Hand, absolut. Und das gilt auch für die außereuropäischen Gebiete, in denen wir arbeiten, weil wir werden dann sehr oft gefragt, naja, den Leuten kann es ja nicht so schlecht gehen, wenn sie ein Handy haben. Haben wir auch in der ganzen Fluchtdebatte gehört, wenn Sie sich erinnern. Da muss man aber wirklich dazu sagen, dass in vielen außereuropäischen Ländern das Mobiltelefon die einzige Verbindung ist, mit der ich Bankgeschäfte machen kann, mit der ich mit meiner Familie auch nur irgendwie in Kontakt sein kann. Es hat einen viel höheren Stellenwert noch, auch das Telefonieren, als bei uns diese modernen Mobiltelefone haben, weil soviel ich weiß, wird am wenigsten damit in herkömmlicher Art und Weise telefoniert, sondern sehr viel anderes damit gemacht. Das heißt, dass in den Ländern, in denen Kia arbeitet, der Zugang zu Banken auf dem Land, in vielen afrikanischen Ländern, geht ausschließlich über das Mobiltelefon. Und deshalb haben das auch alle und brauchen das auch. Und man sollte das keineswegs vergleichen mit unseren Hightech-Smartphones, sondern das sind wirklich Mobiltelefone, die in dem dortigen Netz gewisse Dinge zulassen, auch gewisse Amtswege, die auch ganz, ganz schwer umzusetzen sind in vielen Ländern, wo sehr viele Menschen eben nicht lesen und schreiben können und auf dem Land leben von Subsistenzlandwirtschaft. Was mir aufgefallen ist, Sie haben etwas gesagt, was sicher bei uns geringer schon ist, vielleicht auch zu, wir sind nicht so weit auseinander, altersmäßig zu unserer Zeit vielleicht noch ein bisschen anders war. Es gibt noch ein bisschen eine Schwellenangst oder ein Schwellengefühl, wenn man so eine Bildungsinstitution betritt. Also das haben Sie erwähnt. Ich hätte mir gedacht, dass das bei uns schon weitgehend ausgeräumt ist, weil das ist natürlich in Ländern, in denen wir tätig sind, enorm hoch. Also da ist das noch viel höher, als das zu Zeiten war, wie wir beide studiert haben. Was kann man da tun?
Naja, ich denke, dass bei uns, ja, die Schwellenangst, das ist ganz stark zurückgegangen. Und Menschen gehen heute in ein Museum und haben da kein komisches Gefühl mehr dabei. Ja. Darf ich da hinein und so eine ehrenwerte Institution? Aber in einer Bibliothek ist es ein bisschen anders, vor allem in einer Bibliothek wie unserer, wo man ja nicht einfach hingehen kann und sich ein Buch rausnehmen. Wir sind eine Präsenzbibliothek, das heißt, man muss die Bücher vor Ort lesen, man kann sie nicht mit nach Hause nehmen, also wie in öffentlichen Bibliotheken. Und manche wissen dann nicht genau, wie das geht und wie man zu einem Buch kommt und wie man das macht. Und da braucht es einfach viel Information und das bieten wir auch über unsere Website an, dass das gar nicht schwierig ist, dass das einfach ist. Und das ist mittlerweile also auch für viele schon einfach zu handhaben. Dass das in anderen Ländern anders ist, das kann ich mir gut vorstellen, aber bei uns ist es, glaube ich, kein großes Thema mehr.
Und Sie haben erwähnt, dass Sie auch Menschen mit Migrationshintergrund einladen, in die Bibliothek zu kommen. Klappt das?
Naja, wir machen auch Kulturvermittlungsprogramme für Menschen mit Migrationshintergrund. Das läuft sehr gut über die Schulen vor allem. Wir hatten aber auch letztens eine große Veranstaltung in unserem Literaturmuseum, wo Schülerinnen und Schüler ausgezeichnet wurden, die besonders schöne Texte geschrieben haben, sehr gute kritische Texte geschrieben haben. Und da war zum Beispiel, waren auch Familien da, die eben sichtbar aus anderen Ländern, also die Frauen trugen alle Kopftuch, gekommen sind, aber auch die Väter mit, das habe ich ganz schön gefunden auch, weil eines der Kinder eben da ausgezeichnet wurde und dann den Text gelesen hat. Das war eine sehr schöne Veranstaltung. Also hier sieht man, da tut sich was und die kommen auch zu uns und nehmen an solchen Programmen auch teil.
Und das ist ein
Aber das ist natürlich noch, das sind erste Schritte. Da muss man schon noch viel machen. Ja.
Natürlich und vor allem, wenn die Herkunftsländer das nicht in keiner Weise gefördert haben, was in vielen Fällen so ist. Und nachdem viele Menschen mit Migrationshintergrund viele Fluchtjahre hinter sich haben und auch Österreich in sämtlichen großen Flüchtlingslagern im Nahen Osten vertreten ist, kann ich Ihnen sagen, dass dort bei allen Bemühungen unheimlich schwierig ist, eine Art von Kunst- und Lesevermittlung wirklich nachhaltig zu etablieren. Das wird gemacht, aber es kratzt halt sehr, sehr stark an der Oberfläche. Und auch da kommt man wieder auf das zurück. Es hat natürlich alles sehr viel mit Bildung zu tun. Auch die Liebe zu Kunst, zu Büchern, das haben wir mitgekriegt und das hat uns aber wer beigebracht. Und das ist etwas, was Care in der Ausbildung von jungen Kindern auch groß schreibt, dass das Lesen wirklich eine Kulturtechnik ist, die mehr mir ermöglicht, als einfach nur, ich kann jetzt meinen Namen schreiben und kann ein paar Sachen erledigen, sondern dass es auch einen bereichert. In diesem Sinn darf ich Sie fragen, wie blicken Sie in die Zukunft Ihrer Institution?
Die Österreichische Nationalbibliothek ist sehr gut aufgestellt. Sie ist sehr gut vorbereitet für die Zukunft. Wir haben vor 2 Jahren eine Vision 2035 erarbeitet. Davor hatten wir eine Vision 2025. Und diese Vision ist immer für uns sozusagen ein Kompass, der uns zeigen soll, wohin wir uns bewegen. Und darüber hinaus ist diese Vision aber auch die Grundlage für unsere strategischen Ziele. Wir arbeiten jetzt an den strategischen Zielen 2023 bis 2027. Das heißt, und das ist mir sehr wichtig, wir wissen immer, wohin wir gehen wollen. Und das, was auch wichtig ist, ist, dass diese Vision oder auch diese strategischen Ziele nicht top-down vorgegeben werden, sondern bottom-up entstehen. Wir gehen da so vor, dass wir mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einem ersten Schritt bei der Vision zum Beispiel brainstormen, welche Themen werden uns in Zukunft beschäftigen. Dann werden diese Themen, die wir da identifiziert haben, geclustert und dann entstehen im Haus an die 10 bis 12 Arbeitsgruppen, wo Arbeitsgruppe an die 10 bis 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitwirken. Das heißt, es sind schon über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Entstehungsprozess einer Vision oder einer Strategie stark eingebunden. Die erarbeiten sie eigentlich, ja. Als Generaldirektorin gebe ich den Rahmen vor. Aber es wird dann wirklich bottom-up erarbeitet. Und das ist so wichtig, weil damit auch alle dahinter stehen. Und es ist auch deshalb wichtig, weil, denke ich, bei uns jede und jeder im Haus weiß, wo es hingeht, was unsere Ziele sind. Was wollen wir bis 2027 umsetzen? Das wird formuliert und dann gibt es aber auch gleichzeitig die Maßnahmen, die definiert werden, die wir brauchen, um diese Ziele zu erreichen. In der Hälfte der Zeit gibt es dann eine Evaluierung, wo wir schauen, sind wir schon auf dem richtigen Weg? Haben wir unsere Ziele zumindest bis zur Hälfte schon erreicht? Wenn nicht, wo müssten wir Unterstützung geben, dass das passiert? Wo haben wir noch Herausforderungen? Und das ist, glaube ich, sehr wichtig insgesamt für Unternehmen, hier wirklich einen zu wissen, wo es hingeht. Ja, weil man hört immer wieder, dass man sagt, ja, wir wissen nicht, wie wir uns ausrichten oder wo es in Unternehmen hingeht. Da wird nichts gesagt oder es wird etwas von oben vorgegeben. Wichtig ist, dass alle dahinter stehen. Und deshalb bin ich sehr zuversichtlich für die Österreichische Nationalbibliothek. Wir haben großartige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wirklich in ihren Bereichen ganz herausragende Experten sind, Expertinnen mit hoher Kompetenz. Und wir achten auch sehr in unserem Haus, dass dieses Wissen auch weitergegeben wird. Ich habe jetzt nächste Woche wieder mit Führungskräften, die in den nächsten 5 Jahren in den Ruhestand treten, sogenannte Zukunftsgespräche. Das heißt, mit denen bespreche ich dann jedes Jahr, 5 Jahre davor beginne ich, habe ich ein Gespräch mit denen, wie sie ihr Wissen, ihre Kompetenz an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer Abteilung, in ihrer Sammlung weitergeben. Und dafür wird gesorgt. Und es ist ja noch in dem Bereich, zum Beispiel in der Restaurierung, fehlt uns eine Papierrestaurierung. Und diese Führungskraft ist eine Papierrestauratorin und ist da gut ausgebildet. Aber wenn sie dann in 5 oder 3 Jahren weg ist, dann fehlt uns da jemand. Darüber sprechen wir. Dann schauen wir, dass wir rechtzeitig eine Stelle schaffen, eine Papierrestauratorin oder einen Restaurator holen, damit die das dann noch von den Erfahrungen dieser einen Person, die dann in Pension geht, profitieren können. Das ist sehr wichtig, diese Wissensweitergabe.
Ja, das ist wirklich unheimlich wichtig, weil wir beide Institutionen leben ja von der Kompetenz der Teams, weil unsere Hörerinnen und Hörer wissen, unser wichtigster Partner ist die Europäische Union. Jeder, der schon einmal auch in einem kleinen Projekt damit zu tun hatte, weiß, dass man eine enorme Expertise braucht, um die großen Projekte, die wir abwickeln, überhaupt gewinnen zu können. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen mir gedacht, es ist sehr spannend, weil wir ja aus der Wirtschaft gerade nicht so wahnsinnig tolle Nachrichten, gute hören. Aber Sie sind eine Kulturinstitution, wir sind eine soziale Institution und wir machen es eigentlich nach Lehrbuch. Auch CARE hat eine Vision 2030 und auch wir haben unsere strategischen Ziele, die evaluiert werden. Also ich denke mir, dass es unheimlich wichtig ist, das Wichtigste überhaupt, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wissen, wohin fährt das Schiff. Weil sonst ist es wirklich, wirklich schwierig und ist auch irgendwie, finde ich, nicht so wahnsinnig spannend für die Mitarbeiter, wenn es einmal so heißt, einmal so. Aber wir müssen, und gerade da sind wir natürlich in einem ganz anderen Feld, die großen Katastrophen kann man nicht vorhersehen. Wir haben Multikrisen zu bewältigen. Also wir brauchen wahrscheinlich ein bisschen mehr Flexibilität als eine Kulturinstitution, aber spannend zu hören, wie strukturiert Institutionen abseits der kommerziellen Wirtschaft Dinge planen und angehen und abwickeln.
Ja, und weil Sie sagen Katastrophen, da gebe ich Ihnen recht, das ist bei Ihnen natürlich eine ganz andere Dimension. Aber wenn ich denke, dass 1992 die Hofburg gebrannt hat und damals zu befürchten stand, dass das Feuer auf dem Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek übergreift und dieses unglaubliche Juwel einer der schönsten barocken Bibliothekssäle der Welt ein Opfer der Flammen wird und vor allem auch die 200.000 Bücher zwischen 1450 und 1850 erschienen, möglicherweise verbrennen, dann ist das auch eine Katastrophe. Und deshalb muss man in einem Unternehmen, und wir tun das selbstverständlich auch, ein gutes Risikomanagement aufstellen, dass eben solche möglichen Risiken, gibt es auch kleinere, das ist jetzt ein glaube ich, großes Risiko, aber dass man einfach weiß, wie geht man im Katastrophenfall damit um, wer ist dann verantwortlich und das muss einfach immer wieder im Risikomanagement auch durchgespielt und festgehalten werden.
Absolut. Und ich möchte am Schluss sagen, dass die ganzen Kriege, mit denen wir jetzt konfrontiert sind, CARE widmet sich, und das ist auch unser Auftrag und unsere Mission natürlich, den Verlust menschlichen Lebens. Aber es werden auch unzählige Kulturgüter jeden Tag vernichtet auf unserem Planeten in den Konflikten und Kriegen, mit denen wir laufend zu tun haben. In diesem Sinne möchte ich der Frau Generaldirektorin sehr herzlich für das spannende Gespräch danken und viel Erfolg für die Zukunft wünschen. Alles Gute. Danke, dass Sie unser Gast waren.
Ich bedanke mich bei Ihnen für das sehr angenehme Gespräch und freue mich, dass ich das machen durfte.
Danke fürs Zuhören. Das war CARE in Action, der Podcast von CARE Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu CARE gehen Sie auf www.care.at. Gesponsert von CC Real.